Ich fange mal mit einem ganz steilen Satz an. Ich behaupte und hoffe auf eure Zustimmung, wir alle lieben neue Sachen zum Anziehen. Ja, da die Männer sagen mal so. Hm, hm. Können mir ein paar Frauen freundlich zunicken, ja? Neue Sachen zum Anziehen sind doch was Feines, nicht? Ja, ich finde das gut. Es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Ich jedenfalls finde es gut, wenn das, was ich anhabe, einigermaßen konveniabel ist und nicht gerade aussieht wie Sack und Asche. Aber damit das der Fall ist und der Fall bleibt, muss ich von Zeit zu Zeit sehr unangenehme Dinge tun. Ich muss Kleider kaufen gehen oder Anzüge oder ja, Hosen oder irgendwas. Und ich glaube, das beobachtet zu haben, dass es Menschen gibt, die alleine oder in kleinen Grüppchen losziehen und ganze Vor- oder Nachmittage damit zubringen, in Bekleidungsläden gefühlte 725 Sachen an- und wieder auszuziehen, nichts zu kaufen, in den nächsten Laden zu gehen, das Gleiche dort wieder zu machen, ja, und dann vielleicht bis zum Ende des Geldes oder der Laden schließt. Und das macht unglaublich Spaß, diesen Menschen. Warum auch nicht? Mir nicht. Für mich ist es schon ziemlich schwierig, dass ich aus dem riesigen Angebot, sagen wir von Hosen, die rausfinde, die meinem Astralkörper einigermaßen passt. Ja, ihr lacht, das ist gar keine so einfache Aufgabe. Und wenn sie mir dann passt, stelle ich fest, tolle Hose, aber ich kann sie nicht zahlen. 90 zahle ich nicht für eine Hose. Ja, dann, wenn es die einzige ist, zahle ich es trotzdem. Das Allerschlimmste allerdings ist nicht nur das Raussuchen, sondern dann, das kommt, wenn ich in die Umkleidekabine gehe. Ich mache das in der Umkleidekabine, wie ihr wahrscheinlich auch, dass ich die Hosen runterlasse. Klamotten runter, Klamotten an. Nehmen Sie bitte nur 3 Teile mit, klar. Okay, also 3 Teile mit, Hose runter, Hose hoch, Hose runter, Hose hoch, Spiegel. Furchtbar, ich hasse es. Wenn ich dann allerdings was gefunden habe und wieder draußen bin und eine Hose habe, zu der zum Beispiel dann auch andere Leute sagen, ah, schöne Hose, dann finde ich das toll. Dann gefällt mir das. So. Übertragen wir das mal auf ganz normale andere Dinge im Leben. Alte Sachen ausziehen. Sachen, die nicht mehr passen, die schäbig geworden sind, die uns nicht stehen. Alte Angewohnheiten zum Beispiel. Dinge, von denen wir genau wissen, das ist eigentlich schlecht. Das brauche ich nicht mehr. Das sollte ich überhaupt nicht bei mir im Kleiderschrank hängen haben. Die loszuwerden, das ist eine viel schwierigere Übung, als alte Kleider loszuwerden und neue zu kaufen. Ich habe ja mal vor kurzem eine Predigt darüber gehalten, was wir so alles im Keller haben, was da so unnötig rumliegt. Und tatsächlich sind jetzt in der letzten Zeit einige zu mir gekommen und haben gesagt, aufgrund dessen hin hätten sie ihren Keller aufgeräumt. War jetzt nicht das, was ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Aber warum nicht? Die Aufgabe, was auszumisten, wenn es an unsere Substanz geht, die ist ungleich schwieriger. Und wir sind doch Kinder Gottes. Und wir leben doch, das haben wir ja beim letzten Mal immer wieder angedacht, in einem Biotop, in einer Lebensgemeinschaft mit Gott und miteinander. Und da gibt es Dinge, die keinen Platz mehr haben, so diese alten Leitsätze, schlechte Angewohnheiten. Paulus schreibt darüber im Brief an die Gemeinde in Kolossä und das greife ich heute wieder auf. Nun, eine Frage vorweg, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit diesem, ich ziehe diese tollen neuen Sachen an, ich bin eine tolle Pflanze im Biotop Gottes und so weiter und so fort. Ich möchte sehr gerne, dass alle, denen ich begegne, in mir die Liebe Jesu spüren. Dass wenn jemand mit mir zu tun hat, dass er hinterher weggeht und sagt, also wenn der schon so ist, wie toll muss erst Gott sein? Geht das euch nicht anders? Ich glaube, es geht den meisten so. Das, was ich sage, wie ich handle, ich möchte so gern, dass das die Liebe Jesu, die ich in meinem Leben erlebt habe und auch weiterhin erleben werde, dass das mir sozusagen aus den Knopflöchern springt. Und dann merke ich, wie mich die Realität ausbremst. Dann springt mir eben was ganz anderes aus dem Knopfloch. Und dieses Gewicht meiner Fehler und Mängel belastet mich durchaus. Ich bin eben nicht der Glaubensheld und der vorbildliche Christ. Und gerade weil ich so gerne einer sein will, der Jesus nachfolgt, dem man das auch abspürt, und merke aber, wie ich Tag für Tag dahinter zurückbleibe zwischen dem, was ich als Anspruch habe und was ich bei mir an Realität sehe, Gerade deswegen muss ich mich jeden Tag daran erinnern, dass es in meiner Nachfolge Jesu, das Leben in diesem Biotop Gottes nicht darum geht, dass ich ihm auf die negativen und schlechten Sachen gucke, sondern auf das, was schon positiv ist, was Gott anbietet, was er bereithält, was er auch in mir schon angefangen hat. Dass ich vor allem auch bei den anderen nicht immer auf das gucke, was denen mal, was bei mir auffällt, was bei euch zum Beispiel nicht so doll ist. Das sehen wir ganz schnell, oder? Und dann konzentrieren wir uns auf solche negativen Dinge. Anstatt zu sagen, da sind lauter andere Pflanzen in diesem Biotop, die Gott wunderschön gemacht hat. Muss ja nicht immer mein Geschmack sein. Wunderschön gemacht. Und da gibt es so viel Schönes jetzt schon. Lass uns das kultivieren, pflegen. Lass uns darauf achten und das wahrnehmen. Und das fällt zumindest mir nicht immer leicht. Da braucht mich bloß einer von euch blöd angucken. Ihr schaut jetzt gerade im Augenblick alle ganz lieb, ja, aber das ist ja nicht immer so. Und schon geht bei mir innerlich eine Reaktionskette los. Kennt ihr alle. Wie können wir dahin kommen, dass das so ist, dass wir diese positiven und welche positiven Dinge wir da besser anschauen? Und wir haben immer wieder von diesem Biotop gesprochen in den letzten Gottesdiensten, diesem Lebensraum, dieser Schöpfung. Wir können es auch Gemeinde nennen. Wichtig ist, dass wir hier niemals vergessen, jeder von euch, jeder und jede, egal was ihr von Gott haltet, ob ihr nur deswegen hier seid, weil euch einer hergeschleift hat, ob ihr vielleicht mal neugierig sein wollt, was das hier für ein merkwürdiger Verein ist, ob ihr den Sonntag kaum erwarten konntet, um endlich wieder im Gottesdienst sitzen zu können und die lieben anderen zu sehen oder was auch immer. Jeder, der hier sitzt, ist ein von Gott geliebtes Pflänzlein. Mit allem, was wir gerade mitbringen. Und Gott hat gesagt, ich pflanze euch in diesen Garten ein. Ich möchte, dass ihr da drin lebt als meine Kinder. Dass ihr dazugehört und dass ihr wächst, dass ihr erblüht. Und deswegen heute das, was wir sagen wollen. Ihr seid hinzugetan, ihr seid gesät, gewollt und geliebt. Und natürlich ist es da an ganz vielem, was noch nicht aufgegangen ist. Was noch nicht blüht. Wo ihr nicht nur subjektiv, sondern auch ganz objektiv, genau wie ich, hinter dem zurückbleibe, was Gott an Wachstumsmöglichkeiten in mich hineingelegt hat, dass ich mich verändere seinem Bild entsprechend. Ich brauche noch eine Menge, woran ich mich festhalten kann, um emporzuranken und, wie Paulus mal an anderer Stelle schreibt, zur vollen Manneskraft, ja, im Glauben heranreife. Trotz meines Alters bin ich anscheinend immer noch nicht da. Und es ist eine ganze Menge, die da auch noch ausgemistet werden muss, bei jedem von euch. Und jetzt gibt es eine große Herausforderung. Auf der einen Seite müssen wir anerkennen, dass wir diese Tatsache wahrnehmen, sehen und nicht verdrängen. Da gibt es einen Haufen, was nicht in Ordnung ist. Und gleichzeitig genau das anzunehmen. Und nicht zu sagen, ach, was bin ich für ein schlechter Mensch? Was ich alles noch nicht kann und Jesus kann mich ja gar nicht lieb haben oder wenn die anderen in der Gemeinde wüssten, wer ich eigentlich bin. Nein, das anzunehmen, zu sagen, so bin ich mit Haut und Haar, wenn die anderen wüssten. Nein, genau das gilt es jetzt erst einmal anzunehmen und ich möchte gleich dazu sagen, dass es kein Missverständnis gibt. Ich würde den Gedanken, wir müssten die Sünde selbst gutheißen, noch nicht mal mit einer Zange anfassen. Paulus schreibt einmal im Römerbrief, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Denn wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Also anerkennen, so sieht's aus bei uns. Oder ganz charmant gesagt, ich bin ein ganz schön merkwürdiger Heiliger. Und zu sagen, ja, so ist das. Und das macht mich nicht schlecht in den Augen Gottes. Und das darf mich auch nicht schlecht machen in meinen eigenen Augen. Und wenn du bei deiner rechten oder deinem linken Nachbarn feststellst, was der alles für Dreck am Stecken hat, und da sind wir ja ganz gut drin, dann kannst du sagen, auch dieser Mensch ist eine wunderschöne Pflanze im Biotop Gottes und ist nicht schlechter als ich selbst. Von Gott geliebt, mehr als ein Wort, mehr als ein Versprechen. Gott nimmt uns an, obwohl noch Schuld in unserem Leben ist, obwohl wir zurückbleiben, obwohl vieles von uns noch nicht sich so entwickelt hat, wie es eigentlich geplant ist und nach wie vor geplant sein darf. denke, Gott macht sich weniger Sorgen um unsere Sünden als um unsere Prioritäten. Die entscheidende Frage heißt doch, wo schaust du eigentlich hin? Auf deine Unzulänglichkeiten? Auf das, was in dieser Gemeinde hier alles nicht gut läuft? Und glaubt mir, ich stehe an einer Stelle, an der ich sehr wohl wahrnehme, was hier alles nicht gut läuft? Schaust du auf deine Fehler? Schaust du auf das, was dir wieder und wieder nicht gelingt? Oder schaust du auf Jesus? Auf den, der dich mit Liebe ansieht? Jemand hat mal gesagt, Jesus ist der Einzige, der immer ganze Sache machte. Wir dürfen heute ernten, was er in seiner Vollkommenheit gesät hat. Und er hat damals geerntet, was wir in unserer Halbheit und in unseren Unfertigkeiten gesät haben. Und der schaut uns an mit Augen der Liebe und der Hoffnung. Und unser Text im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12, setzt haargenau an dieser Stelle ein. Da haben wir begonnen, am Anfang vor ein paar Wochen. Da steht drin, richtet euch auf das aus, was im Himmel ist. Schaut auf Jesus. Geschwister, heißt es hier wörtlich, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid, da kommt kein Konditionalsatz hinten dran. Du bist mein Freund, wenn du tust, was ich sage. Nein, ihr seid von Gott geliebt, jetzt, so wie ihr gerade, vielleicht ein bisschen krumm oder schräg, vielleicht ein bisschen zu weit vorne oder zu weit hinten, in diesem Biotop euer Leben entfaltet. Mit anderen Worten heißt das, schaut auf die Schönheit, die Gott jetzt schon in dieses unser Biotop in der Marburger Straße 24 gelegt hat. Schaut auf die Wachstumsmöglichkeiten. Schaut auf das, was der Schöpfer schon in euch gelegt hat, noch bevor es erblüht. Ich habe an dieser Stelle schon einmal erzählt, wie mich das immer wieder verblüfft, diese braunen, unansehnlichen Wurzelknollen. Da soll so eine tolle Blume draus kommen. Genau so ist es. Das alles hat Gott in uns hineingelegt. Oder wenn wir das Bild von dem Anziehen, von dem Ablegen der Kleider nehmen, schaut nicht auf eure abgetragenen Sachen, aber legt sie ab, ganz bewusst. Und das ist, keine Frage, eine tägliche Aufgabe. Beim letzten Text standen ein paar Beispiele drin, Grimm, Zorn, Bosheit, Machtspielchen. Das gibt's hier genauso wie überall auch. Aber richtet euch, wenn ihr das ablegt, euren Blick auf die schönen neuen Dinge, die Gott bereitlegt, die schönen neuen Sachen, die Kleider, also auf das neue Leben, was alles neu dazugehört, wenn man jetzt so in einer Gemeinde lebt. Und bitte haltet fest, das Umwerfende ist, Gottes erstes Wort ist Liebe. Er sagt hier, ihr seid von Gott geliebt. Bevor irgendetwas von unserer Seite aus passiert, bevor du dich bewirbst, endlich mal auch im Musikteam mitzuspielen und in der Technik mitzuarbeiten, weil du denkst, das ist mal was Gutes, was ich machen kann, damit Gott mich gut findet. Das ist nicht das, was Gott meint, was du unbedingt als erstes tun sollst. Obwohl, ihr werdet nicht traurig, oder? Weitere gute Musiker würdet ihr nehmen. Technik da hinten. Ich sehe ein begeistertes Nicken. Könnt ihr ruhig machen. Keine Scheu. Das Wichtige aber ist, dass wir nichts machen, damit Jesus oder damit Gott oder die Gemeinde oder der Pastor oder irgendjemand anders zufrieden ist. Sondern das Erste ist, ihr bekommt Gottes Liebe zugesagt, noch bevor irgendwas gemacht oder nicht gemacht ist. Und jetzt kann man hergehen und sagen, wir sind die Auserwählten von Gottes Liebe. Und jetzt will ich doch mal schauen, was das bewirkt in meinem Leben. Ich will nur auf die guten Sachen schauen. Nicht immer nur, was nicht klappt. Und jetzt kommt dann die Aufzählung. Schau mal, hier habe ich dir ein paar Sachen hingelegt, die zieh jetzt mal an. Paulus formuliert das nicht so, wenn du Bock hast, wenn du Lust hast, ein bisschen Zeit mitbringst, dann kannst du dir mal in neuen Klamotten schnüpfen und sagt, nee, zieh sie an. Also schon ziemlich direkt. Aber da wir uns ja nichts befehlen lassen, verstehen wir das mal als eine nachhaltige, liebevolle Aufforderung. Es wird dir gut tun, probier es aus. Darum kleidet euch nun, Vers 12b. Und ich habe das mal als Grafik aufbereitet. Womit sollen wir uns denn begleiten. Nur als Stichworte. Und ich will das auch nur ganz kurz skizzieren. Und mal reinhören. Der Text heißt ab Vers 12, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, denn sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich wäre so gerne in einer solchen Gemeinde. Ihr auch? Sind wir doch schon längst, Leute. Machen wir es doch nicht vor. Nicht perfekt, müssen wir auch nicht sein. Aber das alles ist schon hier. Nehmen wir uns das doch als Motivation, dass wir das, was uns anhaftet, was dem nicht so entspricht, mal wirklich anzugehen und zu sagen, ich halte mich nicht an diesen alten Zeug auf, sondern ich habe ganz fest das im Blick, da will ich hin, das will ich anziehen. Und natürlich können wir die neuen Klamotten nicht über die alten anziehen, das funzt nicht, auf gar keine Weise, macht keiner von euch. Ich habe das mal gemacht, als es ganz früh an der Tür geklingelt hat und ich noch im Schlafanzug war, dann habe ich schnell meine anderen Klamotten angezogen. Das kam aber auch nicht so gut. Der hat mich ganz merkwürdig angeguckt, der Postbote. Paulus sagt, so könnt ihr miteinander umgehen. Und vielleicht denkt ihr jetzt mal, ich gehe ganz kurz auf die Begriffe ein, denkt mal an die letzte Woche. Und vielleicht ist bei einem Stichwort, fällt euch was ein, oh, da hätte ich mal ein altes Kleidungsstück. Das halten wir schon gleich mal schnell in die Tonne, fort damit. Und da ziehe ich jetzt was Neues an. Also zum Beispiel ein erstes Wort heißt tiefes Mitgefühl. Man könnte auch sagen herzliches Erbarmen. Jesus hat das gelebt. Ja, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Wir neigen ja zu, Einzelne und noch leichter eine ganze Gruppe zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Vorurteile, wie schnell kommen die? Und wie schnell ist man dabei, Einzelne oder ganze Gruppen zu beleidigen. Viele von euch haben es mitbekommen, jetzt gerade gestern beim Fußballspiel, ne, der Mäzen Dietmar Hipp im Fußball, oder Hopp hieß er, Hopp, Hipp oder Hopp, alles ist top. Jetzt, also dieser Mann wurde in einer völlig unangemessenen Weise angegriffen und solche Dinge laufen ja ständig. Das Thema Rassismus. In unserer Gesellschaft gehen Dinge vor sich und ich weiß nicht, ob auch unsere Gemeinden teilweise in dieser Gefahr stehen. Wie ist das mit dem Thema Rassismus? Wie ist das mit Leuten, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind? Welche Vorurteile gibt es da ganz praktisch? Da gibt es viele Anführer, Brandstifter, aber da gibt es eben auch viele Mitläufer und Unbeteiligte. Und jeder hat sein eigenes Lebensthema. Jeder trägt seinen eigenen Sack an Problemen mit sich rum. Und da ist es leicht, von außen sofort mit dem Finger so zu machen. Herzliches Erbarmen oder tiefes Mitgefühl. Jesus hat sich solchen Menschen zugewandt und hat sie da angesprochen, wo ihre tiefsten Nöte waren und ist nicht mit dem eisernen Besen über sie weggegangen. Als ein Beispiel. Freundlichkeit haben wir hier oder Güte. Gottes Freundlichkeit und Güte durchdringt die ganze Natur, macht alles weich, was hart und streng gewesen wäre. Und mit dieser Eigenschaft hat Gott jeden von uns eingeladen. Und hat nicht gesagt, bevor du zu mir kommst, musst du aber erstmal das und das. Freundlichkeit und Güte schließt Türen auf und verändert das Leben von anderen Menschen. Demut, Bescheidenheit heißt es hier. Das ist ja der Gegensatz zum Hochmut. Das hat überhaupt nichts mit Selbstverachtung zu tun, wenn ich bescheiden bin. Sondern es meint die rechte Selbsteinschätzung vor Gott und vor mir selbst und vor den Mitmenschen. Ich habe gelernt und lerne das immer noch, wenn mich einer richtig saublöd anmacht. Meine erste Reaktion ist, ich bin ja einigermaßen flott unterwegs mit dem Maul, zurückschlagen. Wenn du mir doof kommst, dann sollst du aber mal sehen, ich kann dir noch viel döfer. Das ist meine erste und normale Reaktion. Bescheidenheit heißt vielleicht an dieser Stelle, zumindest bei mir, ihr könnt das für euch übersetzen, dass ich den, der mich so dämlich anmacht, frage, warum gehst du so mit mir um? Um mal zu überlegen, was für einen Wert hat denn eigentlich mein Leben? Du hast kein Recht, mich klein zu machen. du hast kein Recht, mir aufs Maul zu hauen. Aber ich habe auch nicht das Recht, zurückzuschlagen. Ich bin eine würdevolle Person, weil Gott mich würdig macht. Bescheidenheit. In dieser Form vielleicht. Vielleicht für euch etwas anders. Als Beispiel. Dann gibt es hier das Wort Rücksichtnahme. Sanftmut oder Milde könnte man auch sagen. Das ist eine innere Einstellung, aus der wir, die wir durchaus herausfordernd finden dürfen. Es ist eine Haltung, in der wir das Handeln Gottes annehmen, ohne Einwände und ohne Widerstand. Rücksichtnahme. Das ist für unsere Ohren nicht so angemessen. Da wird man oft so als Weichei verspottet. Aber das geht um eine Einstellung unseres Geistes, unseres Herzens, die hat was mit Freundlichkeit, mit Kraft zu tun und nicht mit Weichheit. Da geht es um einen festen Charakter. Und Jesus hat diesen Charakter auch gehabt. Er war sanftmütig, er war milde, aber er hat eine klare Haltung vertreten in Rücksicht auf diesen Menschen, der ihm gegenüberstand. Ein Beispiel, das mir dabei einfällt. Wer von euch war denn gestern einkaufen beim Discounter? Wer hat denn da so leere Regale vorgefunden? Leute, ich frage mich, unterscheiden wir uns als Kinder Gottes, als Bewohner dieses Biotops, als Pflänzchen, haben wir das auch nötig? Dass wir, weil wir uns das leisten können, völlig panisch Regale leer kaufen und andere, die weniger schnell waren als wir oder die weniger Kohle haben als wir, dann vor leeren Regalen stehen und zu Hause eine Familie zu ernähren haben. Aber wir haben ja unser Schäfchen im Trockenen. Oder bedeutet Rücksichtnahme, Sanftmut und Milde zum Beispiel in einem solchen Kontext, dass ich meinem Gott mehr vertraue und glaube, dass er mich versorgen wird, auch wenn ich jetzt nicht den Laden leer kaufe und es keine Hamster mehr in Deutschland gibt? Also es gibt viele konkrete Möglichkeiten, das ganze Ding hier, was da steht, mal auf sein Leben zu übersetzen. Das kann jeder für sich selbst tun. Geduld und Langmut. Ich hätte die Macht, dir etwas Böses zu tun. Aber ich nutze diese Macht nicht. Geduld und Langmut. Ich halte mich zurück und gebrauche meine Macht nicht. Einander ertragen und aushalten kommt auch im Text so vor. Jesus hat uns das genauso vorgelebt. Den Judas hätte der sofort rausschmeißen können. Er wusste ja, was mit dem los ist. Und hat ihm bis zuletzt diese Chance gegeben. Hat ihn ertragen, hat es ausgehalten, mit dem Mann, der ihn nachher ans Kreuz geliefert hat, zusammen zu sein und mit ihm das Brot zu brechen. Das ist ein Übungsfeld für uns. Petrus mit seiner großspurigen Art, auch den haben bestimmt auch die Jünger aushalten müssen, wenn er sich wieder in den Vordergrund gespielt hat. Die Liste geht weiter, ich kann gar nicht alles sagen. Thema einander vergeben. Die Schuld wirklich vergeben und nicht nur erlassen. Und dann außenrum, ihr seht's, das Band der Liebe, das Band der Vollkommenheit. Das ist das, was alles zusammenhält. Darin ist alles begründet. Das ist die Grundausstattung. Über alles sollen wir dieses Band der Liebe anziehen. Wäre nicht schlecht gewesen letzte Woche, wenn wir mehr von den neuen Kleidern gehabt hätten, nicht wahr? Schließlich, wir sind wieder beim Kern dessen, wo ich mal angefangen habe. Die Grundlage für das, dass wir hier als Gemeinde so zusammen sind, in diesem Biotop, ist nicht, dass wir alle ganz toll sind und dass jeder jeden leiden kann. Dass wir ganz tolle Gottesdienste haben, in denen alles vorkommt, was sich jeder nur wünscht. Dass die Musik genau den Stil und die Inhalte hat, die mir wichtig sind. Kern ist, Jesus nimmt die Sünder an. Darum geht's. Begnadigt sie und ruft sie in die Nachfolge. Und das können wir nur machen, mit ihm unterwegs sein, weil wir den Heiligen Geist haben. Und den zu nutzen und mit dem zusammen das Thema mal genau anzugucken. Diese neuen Kleider anzusuchen, auszusuchen und anzuziehen. Und wenn wir bereit sind, uns von Gott zeigen zu lassen, welches Kleid das nächste ist, das für uns bereit liegt, dann wird sich mehr ändern, als wir glauben. Vers 15 heißt, der Friede, der von Gott kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, alles. Als Glieder des einen Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und worum bittet die Welt im Augenblick am meisten? Türkei, Syrien, es hört und hört und hört nicht auf. Und wir hier, wir können hier gar nichts groß machen, da unten an den Grenzen. Aber wir können damit anfangen, dass dieser Friede, von dem dieser Text spricht und den diese Welt so bitter nötig hat, dass wir diesen Frieden erstmal selber leben. Und das wird uns weiter verändern und das wird die Menschen verändern, mit denen wir Kontakt haben. Wir werden niemandem etwas aufdrängen. Der Friede als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, in diesem Frieden zu leben. Seid Gott gegenüber dankbar. Ich schließe mit einem ganz einfachen Beispiel. Wer Kinder hatte, die klein waren oder noch Kinder hat, die jetzt noch klein sind, kennt das. Das Wetter draußen ist nicht toll. Es stürmt, es schneit, es ist schmutzig und die haben einen Riesenspaß. Irgendwann müssen sie rein, Kinder, Essen ist fertig oder irgend sowas in der Richtung oder die Sonne sinkt und das Licht geht an der Laterne, also müssen sie rein, aber natürlich schmutzstarrend. Jedes Kind wiegt 15 Kilo mehr. Und die stehen von der ganz alleine, ne? Und natürlich wollen die so schnell wie möglich rein. Und was machen die? Da denkt natürlich keiner dran ans Ausziehen. Die rasen durch die frisch geputzte Wohnung. Und die können sich nicht selber ausziehen. Sie sind noch zu klein. Die Folge davon ist, der Frieden dieses Abends ist dahin. Wie anders ist das, wenn die Kinder freiwillig kommen, sich so hinstellen und sagen, Mama, Papa, schmutzig. Ausziehen. Und dann kriegen die neue Sachen angezogen. Das ist eine ganz andere familiäre Situation anschließend. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir wie solche kleinen Kinder sind, die zu ihrem himmlischen Vater sagen, schmutzig, ausziehen. Und mit sich machen lassen. Und bereit sind mitzuspielen. Und sich nicht sträuben. Und dann zu sehen, was für schöne neue Kleidung, für saubere Kleidung bereit liegen. Wir werden das am nächsten Sonntag, wie das genau geht und was wir da machen, unter diesem Thema Neues Leben in seinem Licht vertiefen. Bis dahin, der Friede sei mit euch. Amen.